Herzlich willkommen zu Folge 298 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Wir sind heute im hohen Norden in Hamburg an der Universität Hamburg. Es ist heute der 7. Mai 2024. Die Sendung wird ausgestrahlt am 8. Mai 2024. Mein Name ist Stefan Klenner und ich bin wie immer beim Podcast mit Publikum wieder mit Reinhard Müller unterwegs. Hallo Herr Müller.
Hallo Herr Klenner. Wir steuern also auf Folge 300, gnadenlos auf Folge 300 des Podcasts zu und haben heute noch eine andere Zahl. 75 Jahre Grundgesetz. Ist Deutschland in guter Verfassung? Sind wir in guter Verfassung? Persönlich habe ich keinen Zweifel. Wir begrüßen Herr Dr. Wahlmann, die Ministerin für Justiz des Landes Niedersachsen und Vorsitzende der Justizministerkonferenz derzeit und Herrn Professor Hilgruber, Staatsrechtslehrer aus Bonn. Frau Wahlmann, was ist denn die größte Gefahr derzeit für das Grundgesetz?
Naja, das ist ja in aller Munde. Im Prinzip müssen wir oder sind wir in der Lage, dass wir unser Grundgesetz gegen Angriffe von außen verteidigen wollen, müssen und wollen. Und wir nehmen in unserer Gesellschaft ja immer eine zunehmendere Radikalisierung wahr, auch zunehmende Tendenzen, dass Menschen sich nicht mehr so sehr mit der Demokratie identifizieren, wie sie es in früheren Jahren getan haben. Und dem müssen wir entgegenwirken, weil unsere Demokratie viel wert ist, unser Rechtsstaat auch viel wert ist. Und da müssen wir ran.
Was sind das für Tendenzen, Herr Hilgruber? Wie würden Sie das sehen? Ähnlich? Haben die Leute früher die Demokratie mehr gelebt? Oder kommt das nur heute durch neue Formen der Kommunikation mehr raus?
Das ist eine gute Frage. Nach allem, was wir wissen, war die Zustimmung etwa zum Grundgesetz in den ersten Jahrzehnten gar nicht sonderlich hoch. Es ist kein Zufall, dass etwa die berühmte Vokabel vom Verfassungspatriotismus, die Dolf Sternberger geprägt hat, erst 1979 gefallen ist. Vielleicht haben die Deutschen anfänglich tatsächlich sogar etwas gefremdet mit der Verfassung. Sie haben allerdings alle Wohltaten, die sie vermittelt, gleich in Anspruch genommen. Aber es war ein längerer Prozess. Harte politische Auseinandersetzungen hat es auch gegeben. Da wird manchmal jetzt doch ein bisschen romantisiert. Aber es ist richtig, an den Rändern, bei den politischen Extremen gibt es ersichtlich Zulauf und das ist eine Entwicklung, die uns mit Sorge erfüllen muss. Die Frage, was wir hier tun können, ist nicht einfach. Verfassungsrecht bietet da gewisse Handhaben. Ob das aber jetzt hier der Weisheit letzter Schluss ist, vielleicht können wir darüber nachher noch reden.
Besteht denn die Gefahr, Frau Wahlmann, dass auch aus dem Gedanken, die Verfassung schützen zu wollen, eine Gefahr für die Verfassung selbst entstehen kann?
Naja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, was war zuerst da, Henne oder Ei? Jede Diskussion, die man anstößt, beinhaltet ja auch ein bisschen das Infragestellen dessen, über das man diskutiert. Da würde ich Ihnen wohl zustimmen. Ich glaube aber, dass wir an einem Punkt sind, an dem es schon offensichtlich ist, dass es verfassungsfeindliche Tendenzen gibt, in größeren Teilen zumindest der Bevölkerung, als es früher gab. Deswegen meine ich, dass es jetzt die richtige Zeit für eine solche Diskussion ist.
Der Verfassungsschutz hat ja diese neuen Tendenzen versucht zu erfassen. Er beobachtet nicht mehr nur Links- und Rechtsextreme, nicht nur religiöse Fundamentalisten, sondern hat auch eine neue Kategorie eingeführt, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Was ist das? Also ist entstanden als Reaktion auf die Radikalisierung der Corona-Proteste. Mir fällt ein bisschen schwer, so richtig das zu erfassen, worum es sich da eigentlich handeln soll.
Also das ist im Prinzip das, es ist jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt, aber was man gemeinhin als Reichsbürger oder unter dem Phänomen der Reichsbürger versteht und dann gibt es noch ein bisschen drumherum. Das sind Menschen, die die Existenz der Bundesrepublik nicht nur nicht mehr haben wollen, sondern von vornherein negieren. Die zahlen keine Steuern, weil sie die Bundesrepublik nicht anerkennen. Die beteiligen sich auch sonst nicht an unserem Gemeinwohl. Wenn sie ein Schreiben kriegen vom Amt, wird darauf nicht reagiert oder irgendwie mit einem selbst gemachten Stempel. Die benutzen ihre eigenen Personalpapiere. Also es ist ganz schräg, auf Deutsch gesagt. Und das ist echt schwierig, damit umzugehen.
Aber kann man die Demokratie vor Demokraten schützen? Sie haben ja gesagt, eine zunehmende Zahl von Bürgern identifiziert sich nicht mehr. Was macht man da? Also letztlich, wenn die Mehrheit der Deutschen, wenn es so wäre, das nicht mehr will, diese Form der Verfassung, was wollen Sie da machen? Parteien kann man verbieten, Reichsbürger vielleicht schon weniger. Das Vereine stimmt. Kann man verbieten?
Ja, das ist eigentlich eher eine Frage der, also auf Deutsch würde man sagen, oder auf Neudeutsch Öffentlichkeitsarbeit. Also wir alle, ich bin ja zum Beispiel als Justizministerin die oberste Vorkämpferin in Niedersachsen für den Rechtsstaat. Ich stelle mich hin und werbe für den Rechtsstaat, weil wir sind nicht irgendwer, wir sind die dritte Staatsgewalt. Ohne uns gibt es keine Gerechtigkeit, keinen Rechtsfrieden, keine Rechtssicherheit. Und damit trete ich nach außen. Und das wünsche ich mir von ganz vielen Juristinnen und Juristen, auch von angehenden Juristinnen und Juristen, die ja hier heute sind, dass sie alle miteinander dafür werben, was für ein hohes Gut es ist, wenn wir einen Rechtsstaat haben, wenn wir eine unabhängige Justiz haben, wenn jeder seine Meinung äußern darf, wie er oder sie möchte, wenn jeder Handlungsfreiheit besitzt, wenn Menschen gleich behandelt werden, also damit wären wir dann ja schon fast beim Grundgesetz, welche hohen Güter wir in unserem Grundgesetz haben. Und das müssen wir immer und immer wieder herausstellen, um es den Menschen bewusst zu machen und um auch zu sagen, das, was wir sind als Bundesrepublik Deutschland, das ist größer als irgendwelche aktuellen Probleme. Natürlich gibt es aktuelle Probleme, das will gar keiner wegreden, glaube ich. Aber die Bundesrepublik ist mehr wert als der Klein-Klein-Streit um aktuelle Probleme.
Aber Herr Gubert, das Verfassungsgericht sagt ja auch, man darf ein ganz anderes System wollen. Man kann Werteloyalität nicht erzwingen, nicht einfordern letztlich staatlicherseits. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen historisch bedingt, aber im Grunde kann man auch das System komplett ablehnen. Das ist eben Teil unseres liberalen, von der Meinungsfreiheit als ganz wichtigem Grundrecht geprägten Staates.
Ja, und von daher gibt es natürlich gewisse Schwierigkeiten mit dem eben von Ihnen angesprochenen, sozusagen neu erschlossenen Aufgabenfeld Delegitimierung. Man kann eben polemische, auch völlig überspitzte Kritik an Regierungen, an anderen Verfassungsorganen üben. Wo da dann genau die Grenze verläuft zu einem Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die wir abwehren müssen, ist nicht leicht zu bestimmen. Insofern ist eben, ja, die Meinungsfreiheit ist eben ambivalent, ja, wie fast alle Freiheiten. Und wo da genau die Grenzen verlaufen, das auszuloten, ist nicht ganz einfach. In Sachen Delegitimierung gibt es ja jetzt eine Entscheidung eines Wehrdisziplinarsenats des Bundesverwaltungsgerichts zu einem Soldaten. Aber das ist natürlich auf politische Parteien nicht ohne weiteres zu übertragen. Von einem Beamten dürfen wir in der Tat Loyalität erwarten. Er darf Regierungen in der Tat nicht grundsätzlich in Frage stellen. Das war damals ein Soldat, der dann diese umfabulierte von der Merkel-Diktatur und allerlei anderen Dingen am Ende auch ein Standgericht noch durchführen wollte. Wie ernst das zu nehmen war, ist immer schwierig abzuschätzen. Aber da hat das Bundesverwaltungsgericht sehr deutlich und klar formuliert, dass eben soldatenrechtliche Loyalitäts- und Treuepflichten vergleichbar den beamtenrechtlichen hier eindeutig verletzt waren. Das halte ich auch für richtig. Aber bei politischen Parteien ist es eben so, die können tatsächlich sich auf den Weg in eine andere Republik machen, vorausgesetzt, dass sie die Fundamentalgrundsätze unserer Verfassung, also Demokratie, Rechtsstaat, Gewaltverbot, gerichtliche Kontrolle, nicht in Abrede stellen. Insofern ist die Schwelle liegt da relativ hoch. Ja, das ist nicht ganz einfach. Sie haben eben gefragt, ja, kann man die Demokratie vor den Wählern, vor den Bürgern schützen? Das wird eben schwierig und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch ein Problem jetzt in Sachen Parteiverbot. Deswegen sehe ich die Entscheidung von 2017 Bittisch, die ja so ungefähr dem Motto folgte, zu unbedeutend, um verboten zu werden. Das ist einmal, steht das in eklatantem Widerspruch zu dem, was die Väter und Mütter des Grundgesetzes wollten. Während den Anfängen war ihre Losung. Aber es ist auch politisch im Grunde unklar. Denn wenn erst eine extreme politische Gruppierung also entsprechenden Rückhalt gewonnen hat, ist es politisch schwer bis unmöglich, ein Verbot durchzusetzen. Und selbst wenn es gelänge, würden sich die Leute dann unter einer neuen Fahne wieder politisch sammeln. Also das war aus meiner Sicht, ich erlaube mir mal diese Kritik, keine wirklich kluge Entscheidung.
Herr Professor Hillgruber, als Staatsrechtsprofessor kritisieren Sie natürlich solche Urteile. Frau Wahlmann, als Politikerin müssen Sie irgendwie damit umgehen. Aktuell wird stark darüber diskutiert, ob ein Verbotsverfahren gegen die AfD ins Werk gesetzt werden sollte. Wie stehen Sie dazu?
Ja, ich stehe dem Ganzen so ein bisschen ambivalent gegenüber. Und ich kann auch sagen, dass man, also ich kann gar nicht einschätzen, ob genug Material da wäre. Also das steht dem Ganzen erstmal voraus. Das müssen Verfassungsschützer im Prinzip einschätzen können, ob genug Material da ist, um ein Verbotsverfahren auch zum positiven Abschluss zu führen. Und selbst wenn man das wollte, dann stimme ich Herrn Professor Hillgruber zu, dann muss man sich auch die Frage stellen, wenn eine Partei eine gewisse Anhängerschaft hat, ist es dann der richtige Weg, sie mit den Mitteln des Parteiverbots zu verbieten oder muss man das nicht auf politischem Wege tun? Also diese Frage sollte man sich auf jeden Fall stellen und beim Parteiverbot stimme ich Ihnen im Übrigen auch zu, es wird sich nur verlagern. Also ich gehe davon aus, dass man, wenn man diese Strukturen erstmal zerschlagen hätte, dass man, dass sich dann eine neue Gruppierung bilden würde.
Jetzt könnte man ja sagen, wir sprechen ja heute über das Grundgesetz und da kann man ja schon auch gewisse Artikel in Frage stellen, dass man durch eine Verfassungsänderung, Artikel 21, die Voraussetzungen für ein Parteiverbot modifiziert. Wäre das für Sie ein gangbarer Weg?
Ich glaube nicht. Also das, ich würde solche Entscheidungen zu einer Verfassungsänderung nicht von aktuellen Ereignissen abhängig machen. Das sollte man sich sehr wohl überlegen, weil die Verfassung ja noch sehr, sehr lange gelten soll, zumindest nach dem, was ich so befürworten würde. Und das würde ich nicht von einer aktuellen Entwicklung abhängig machen. Zumal es sich dann ja auch irgendwann gegen andere Parteien richten könnte, bei denen ich das möglicherweise nicht wollen würde.
Herr Hilgruber, Sie haben ja angesprochen, dass eine Partei sich auf den Weg machen könnte, ganz interessante Formulierung, das System abzuschaffen, durch ein neues zu ersetzen. Das könnte ja auch eine Anspielung auf Artikel 146 sein, wenn wir mit einer Schlussnorm beginnen. Man wäre dann sozusagen im Fokus des Verfassungsschutzes, weil man dieses Grundgesetz ablösen wollte, was aber die Verfassung zulässt, wenn man nicht gegen Kernvorschriften verstößt, ja. Aber es wäre ein interessanter Marsch.
Ja, ja, natürlich, das ist eine interessante Geschichte. Ja, ich muss gestehen, dass ich auch ein großer Kritiker war der Aufrechterhaltung des 146. Es war aus meiner Sicht eine Vorschrift, die eine Option zur Wiedervereinigung eröffnen
die dann obsolet
sollte,
wurde.
Die aus meiner Sicht glücklicherweise obsolet geworden ist, weil wir den Weg über Artikel 23 Grundgesetz alter Fassung gegangen sind. Ich betone das auch immer wieder in Ostdeutschland, weil ich finde, man muss hier ehrlich bleiben. Denn das war genau der Weg, der damals von den Ostdeutschen mit überwältigender Mehrheit ausweislich der Märzwahlen eingeschlagen worden ist. Also mit diesem Beitritt haben sie bekommen, was sie wollten. Es kommt im Leben gelegentlich vor, dass einen reut, was man gewollt hat. Aber die Wahrheit ist, sie sind gefragt worden und sie haben gesagt, was sie wollten und sie haben bekommen, was sie gewollt haben, jedenfalls erklärt haben zu wollen.
Aber 146 drückt ja nur das Selbstbestimmungsrecht ja aus. Dass
gut, also jedes lass mich nochmal zu 146 zurückkommen. Nach der Wiedervereinigung, die wir über 23 Unterfassung ins Werk gesetzt haben, hätte diese Vorschrift abgeschafft werden sollen. Jetzt ist sie ein Sprengsatz am Grundgesetz. Ich sehe die Gefahr, die Sie auch andeuten. Und diese Gefahr ist auch nicht neu. Im KPD-Verbotsverfahren hatte sich die KPD damals eingelassen. Ja, ja, man plane natürlich die Diktatur des Proletariats. Das stelle man auch gar nicht in Abrede. Aber 146 eröffne ja die Möglichkeit. Ja, und wir versuchen jetzt eigentlich schon den 146 Neuerfassung einzuhegen, wenn man sie als den 146 Neuerfassung als eine neue Grundgesetzbestimmung ansieht, die gewissermaßen erst durch den verfassungsändernden Gesetzgeber eingeführt worden ist, dann können wir das an 79.3 binden und einhegen, dann gelten dieselben Grenzen. Wenn wir das nicht so sehen, dann vielleicht äußerste Grenzen, die das Bundesverfassungsgericht auch im KPD-Urteil angedeutet hat, indem es, was allerdings reichlich kühn ist, aus dem Begriff freier Selbstbestimmung abgeleitet hat, dass das nicht nur ein spezifisches Verfahren voraussetzt, sondern auch einen bestimmten Inhalt. Also das sind aber eben schon wackelige Konstruktionen. 146 ist ein Problem, weil es von denjenigen, die das wollten, genutzt werden könnte als Tor in die ganz andere Republik.
Frau Weimann, Helgo hat schon angedeutet, die Vorschrift hätte er gestrichen. Welche Vorschrift würden Sie denn gerne streichen, wenn Sie die Macht hätten, mit einem Federstrich einen Artikel aus dem Grundgesetz zu entfernen?
Ich habe eigentlich gar keine, die ich streichen wollen würde. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Grundgesetz. Ich würde aber noch eben anfügen wollen, der Kern des Problems ist ja, dass Demokratie Demokraten braucht. Also wenn wir keine Demokraten haben oder nicht die Mehrheit Demokraten sind in diesem Land, dann nützt uns auch die beste Verfassung nichts. Dann werden die so oder so abschaffen. Also ich glaube, der Kern ist, dass wir insbesondere dafür werben, für den Wert unserer Demokratie.
Sie haben jetzt gesagt, Sie würden keine einzige Norm streichen. Das ist natürlich ganz interessant, weil es gibt ja schon den einen oder anderen Grundgesetzartikel, der nie so richtig aktiviert wurde. Ein Beispiel dafür.
Mit den Notaren aus Bayern und Baden-Württemberg?
Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel Artikel 15. Da hat Ihre Partei, die SPD, so ein bisschen versucht, den in Berlin so halb zu aktivieren. Da geht es um die Vergesellschaftung von Wohneigentum. Hat da nicht so richtig geklappt, ist in so einer Kommission hängen geblieben. Glauben Sie, dass wir den Artikel nochmal brauchen, Vergesellschaftung von Wohneigentum?
Das weiß ich nicht. Also der Wohnungsmarkt ist ja ganz schön angespannt möglicherweise. Ich würde das jetzt nicht von vornherein ausschließen. Aber
dann
muss ja nicht alles anwenden, aktiv, was im Grundgesetz steht.
Dann versuche ich es mit einer anderen Norm. Artikel 18, Grundrechtsverwirkung, brauchen wir das?
Grundrechtsverwirkung, ja, das gibt es ja teilweise zum Beispiel bei verurteilten Straftätern, wenn sie darauf anspielen. Das finde ich, ich bin ja ehemalige Strafrechterin und werde es auch irgendwann wieder sein. Ich habe da durchaus Sympathien dafür.
Wurde jetzt auch bei Björn Höcke diskutiert? Können Sie sich es da vorstellen?
Ja, das ist immer wieder diese Einzelfalldiskussion. Also das ist, wenn man grundsätzlich dafür ist, dass man Grundrechte verwirken kann, wenn man bestimmte Straftaten begangen hat, dann wird es auf jeden anzuwenden sein und nicht speziell auf Björn Höcke, sondern auf jeden, der diesen Tatbestand verwirklicht hat.
Herr Professor Hillgruber, haben Sie noch Artikel, die Sie gerne streichen würden?
Artikel, die ich gerne streichen
würde. Oder die Sie ergänzen würden.
Sie ergänzen würden. Nein, ich bin eigentlich auch, also gut, wenn eine Vorschrift nicht zur Anwendung kommt, dann kann man natürlich, wenn man bereinigen will, kann man sie, weil obsolet geworden, aufheben. Zwingend notwendig ist das auch nicht. Wir haben nur einige Übergangsvorschriften. Nein, also ich meine, was jetzt gegenwärtig vor allem diskutiert wird, was einige wieder beseitigen wollen, das würde ich unbedingt drin lassen wollen, nämlich etwa die Schuldenbremse. Ja. Die ist eben wirklich angezeigt, weil es eben politisch nicht gelingt, sozusagen im keynesianischen Sinne eben sozusagen immer antizyklisch zur Konjunkturlage sozusagen Ausgabenpolitik zu betreiben. Es gelingt nicht und da muss sozusagen der Haushaltsgesetzgeber sich selbst binden. Ja, sonst funktioniert's nicht und das sollten wir nicht aufgeben. Die These, dass das uns daran hindern würde, Zukunftsinvestitionen zu tätigen, ist ja schlicht unrichtig. Man ist noch nicht bereit, an anderer Stelle die notwendigen Einsparungen vorzunehmen. Ja, also die Härte aufzubringen, die wir aber, glaube ich, ohnehin aufbringen müssen, wenn wir die vielen Probleme, die uns bedrängen, in den Griff bekommen wollen. Wir müssen uns konzentrieren auf bestimmte zentrale Staatsaufgaben. Dazu gehört zweifelsohne der Klimaschutz, dazu gehört Digitalisierung, dazu gehört, unsere Streitkräfte wieder in einen einsatzfähigen Zustand zu bringen, um nur drei Punkte zu nennen. Da muss massiv investiert werden Und ja, aber eben dann muss eben an anderer Stelle gespart werden. Diesen Zwang sollten wir nicht enthoben sein.
Frau Wahlmann, wollen Sie die Schuldenbremse auch genau so erhalten, wie sie im Grundgesetz steht?
Ich hatte schon mit der Frage gerechnet. Sie haben schon so gegrinst. Ich bin da auch tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß wohl, dass meine Partei der festen Überzeugung ist, dass man sie wieder abschaffen sollte. Es gibt aber tatsächlich ein Für und ein Wider. Wenn man nur von oben aus der Vogelperspektive drauf guckt, würde ich Herrn Professor Hilgruber absolut zustimmen. Dann müsste man sagen, man soll für die zukünftigen Generationen auch noch Geld überlassen, jetzt untechnisch ausgedrückt, und muss dann eben sich auf das Wichtigste konzentrieren. Aber was das Wichtigste ist, das sieht leider jeder anders. Und wenn man dann ins tägliche Geschäft kommt, dann sagen alle, ja, sparen gerne, aber nicht bei mir und nicht an meinen Stellen. Also zum Beispiel haben wir einen massiven Investitionsstau, ich glaube deutschlandweit oder fast jedenfalls norddeutschlandweit. Soweit kann ich das ganz gut überblicken, was öffentliche Gebäude betrifft. Also insbesondere weiß ich es bei mir aus der Justiz, dass wir Gebäude haben, die wirklich marode sind. Und wenn man jetzt fortlaufend kein Geld hat, die zu sanieren, dann wird es immer schlimmer werden. Und dann werden wir die irgendwann räumen müssen und haben nichts gewonnen sozusagen. Das heißt, gewisse Investitionen wird man immer weiter fortführen müssen. Und genauso haben Sie es auch an anderer Stelle, dass Sie Lehrerinnen und Lehrer brauchen, dass Sie Richterinnen und Richter brauchen, Staatsanwälte, mittleren Dienst, alles Mögliche. Und jeder sagt, sparen auf jeden Fall, aber wir brauchen die Stellen.
Das Grundgesetz hat ja schon einige Krisen überstanden, hat der Hilgruber auch schon angedeutet, oder ist schon wetterfest, hat sich als wetterfest erwiesen. Eine Krise verdrängen wir jetzt schon, wirkt wie aus der Zeit gefallen, aber ist sehr aktuell gewesen, Corona. Wenn man jetzt zurückblickt, das soll ja auch aufgeklärt werden, unter grundrechtlicher, unter Freiheitsperspektive, was für Lehren sind daraus zu ziehen aus dieser Zeit? Das wird ja gesagt, also die einen sprechen auch teilweise in der Staatsrechtslehre von Corona-Diktatur-ähnlichen Zuständen, sage ich mal. Die anderen sagen, das ist im Großen und Ganzen rechtsstaatlich okay gelaufen. Mhm. Und jetzt ist es ja schon ein bisschen zum Glück auch vergessen und verdrängt, aber was für Lehren muss man darunter als Justizministerin zum Beispiel ziehen?
Also ich möchte ganz gerne erstmal was Positives vorausschicken, und zwar, dass wir gesehen haben, dass die Unabhängigkeit der Justiz gut funktioniert, weil wir ja durchaus widersprüchliche Entscheidungen gesehen haben von den Verwaltungsgerichten oder auch von den Oberverwaltungsgerichten. Und das zeigt ja, dass die Richterinnen und Richter tatsächlich unabhängig entschieden haben und überhaupt nicht darauf geguckt haben, welche Behörde das gerade entschieden hat oder wie das Nachbargericht entschieden hat. Das, finde ich, war wirklich gut. In der Arbeitswelt, das führt so ein bisschen davon weg, hat es sehr zur Vereinzelung geführt. Das ist auch ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich nehme wahr, dass viele sich mehr und mehr zurückgezogen haben über die Corona-Zeit, dass auch viele deutlich mehr Homeoffice oder Remote-Work machen, was gut ist und ich auch jedem gönne. Aber das Binnenklima in vielen Betrieben, in vielen Verwaltungen, auch in den Gerichten leidet so ein bisschen, das müssen wir ein bisschen wieder aktivieren.
Hat der Gesetzgeber teilweise geschlafen, seinen Auftrag nicht erfüllt? Also Sie haben die Gerichte angesprochen, haben ja gesagt, eine Krise ist die Stunde der Exekutive. Von den Landtagen zum Beispiel hat man lange nichts gehört, dann irgendwann sind sie vielleicht aufgewacht. Gibt es da auch Nachholbedarf, Aufklärungsbedarf, Verbesserungsbedarf?
Naja, das war ja eine ganz neue Situation für alle, und ich glaube, im Nachhinein hätte man bestimmt viele Sachen anders entschieden, wenn man es denn vorher schon gewusst hätte, aber man entscheidet ja immer aus der Sicht ex ante, ne? Deswegen ist es schwierig, das im Nachhinein zu sagen. Ich glaube, man hätte sicherlich die Schulschließungen nicht ganz so extrem gemacht, man hätte sicherlich auch die Restriktionen bei Alten- und Pflegeheimen nicht ganz so stark gemacht, insbesondere bei sterbenden Personen, die dann niemanden mehr sehen durften. Also sowas hätte man wahrscheinlich anders entschieden, wenn man aus der heutigen Perspektive entscheiden würde, aber das wusste man eben nicht vorher. Und das sage ich, ich war damals nicht im Landtag, also von daher würde ich das tatsächlich als Bürgerin so sehen.
Herr Professor Hilgruber, wie würden Sie eigentlich die Rolle der Staatsrechtler in dieser Zeit beurteilen? Also man könnte ja sagen, Sie haben eigentlich die Aufgabe, Stachel im Fleisch zu sein. Sind die Staatsrechtler dieser Rolle in der Corona-Pandemie nachgekommen, oder war es vielleicht eher so, dass der eine oder andere Prof ganz froh war, nicht mehr pendeln zu müssen und seine Online-Vorlesungen gemacht hat.
Also da kann ich nur für mich sprechen. Ich war wirklich nicht froh drüber. Ich fand diese Zeit sehr, sehr anstrengend. Ich bin sehr viel lieber im Hörsaal, wie jetzt hier in Präsenz, als vor diesem Apparat. Aber vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich ein analoges Fossil bin. Ja. Aber die Staatsrechtslehrer gibt es halt nicht. Es gibt nicht die Staatsrechtslehre, es gibt nicht die Wissenschaft, es gab höchst unterschiedliche Stimmen. Es gab eben auch diese schrillen Stimmen, ja, das ist interessanterweise, sind übrigens gerade Kollegen, die sich über andere schrille Stimmen furchtbar aufregen, ja. Aber selbst von Corona-Diktatur geschwafelt haben, also halblang wäre da besser gewesen. Es sind schon nicht unerhebliche Fehler gemacht worden, ich stimme Ihnen vollkommen zu. Ich fand es unerträglich, dass man alte, schwerkranke, Sterbende nicht besuchen konnte. Also unsere Menschenwürdegarantie wird ja manchmal wirklich zur kleinen Münze gemacht, aber hier hätte sie eine wichtige Rolle spielen sollen. Ansonsten nichts Genaues weiß man nicht. Das war unsere Lage. Von daher konnte der Gesetzgeber da auch nicht viel machen. Wir mussten im Grunde täglich anpassen, nachsteuern. Ist es schon richtig, dass das eher beim Verordnungsgeber angesiedelt wird als beim Gesetzgeber? Was die Rechtsprechung angeht, war sie vielleicht am Anfang zu großzügig. Die Kontrolldichte ist stark zurückgefahren worden. Das ist angesichts der Unsicherheit bis zu einem gewissen Grade auch nachvollziehbar. Die Gerichte wussten eben auch nicht besser Bescheid über Infektionswege und anderes mehr. Später hat man stärker eingegriffen, korrigiert. Es ist ja auch komplizierter geworden. Also im völligen Lockdown mit dem Verbot praktisch jeder Außenaktivität ist das ja rechtlich irgendwie furchtbar einfach. Aber wenn Sie nachher differenzierende Regelungen treffen, in welchem Kaufhaus, mit welcher Verkaufsfläche gerade noch Publikumskontakt und Verkauf stattfinden darf und wo nicht, dann tauchen sofort die Gleichheitsprobleme auf, die dann die Gerichte auch beschäftigt haben. Was ich festgestellt habe und was ich persönlich befürworte, aber ein Teil meiner Kolleginnen und Kollegen natürlich radikal ablehnt, ist, dass das Verfassungsgericht aus meiner Sicht bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung zumindest eine Akzentverschiebung vorgenommen hat. Also immer auf der letzten Stufe der Verhältnismäßigkeitsprüfung bei der Angemessenheit hatte das Verfassungsgericht namentlich, wenn Sicherheitsgesetzgebung zu überprüfen war, mit zum Teil für mich jedenfalls erstaunlicher Selbstsicherheit Unverhältnismäßigkeitsverdikte ausgesprochen. Ich will nicht sagen, dass man das nicht so sehen kann, aber man musste es wohl nicht so sehen. Und dann würde ich dem demokratischen Gesetzgeber immer das Prä geben. Jetzt hat das Verfassungsgericht auch auf dieser dritten Stufe, wie ich finde, zu Recht, ich habe vorher schon mal in der Weise publiziert, gesagt, auch hier müssen wir, was die tatsächlichen Dinge angeht, einen gewissen Prognosespielraum dem Gesetzgeber einräumen. Und bei der Frage, ist das noch angemessen mit Blick auf eben Schwere des Eingriffs im Verhältnis zur Bedeutung des Eingriffszwecks, auch einen Bewertungsspielraum dem Gesetzgeber eröffnet. Ich halte das für richtig. Es ist aber eine Korrektur, die nicht auf Corona beschränkt sein sollte aus meiner Sicht, sondern eben letztlich den demokratischen Gesetzgeber wieder in sein Recht einsetzen soll. Da war mir die gerichtliche Kontrolle manchmal etwas zu weitgehend.
Es wurde über massive staatliche Eingriffe gesprochen, bis hin zu einer allgemeinen Impfpflicht wurde diskutiert. Wir haben ja auch noch einen anderen Eingriff, der nur ausgesetzt ist, die allgemeine Wehrpflicht, über die wieder geredet wird, angesichts einer äußeren Bedrohung. Das Grundgesetz wird ja auch bedroht, von außen so gesehen unsere Art zu leben. Muss man die wieder aktivieren, Frau Weimann?
Ja,
oder nur in Niedersachsen vielleicht, Landwehr.
Nur in Niedersachsen würde, glaube ich, gegen Artikel 3 verstoßen, würde ich
gut,
mal so behaupten.
Haben wir das abgehakt.
Ja, ich bin ja nicht Verteidigungsministerin, zum Glück. Ich habe mich früher mal in meinen Juso-Zeiten, als ich so Anfang 20 war, immer für die Beibehaltung der Wehrpflicht ausgesprochen, weil das allerdings eher gleichstellungspolitische Gründe hatte. Also ich fand es immer...
Aber die steht ja im Grundgesetz erstmal nur für Männer.
Genau. Und deswegen fand ich das auch durchaus gerecht, weil Frauen ja sowieso benachteiligt sind durch die Familienphase, die sie in der Regel haben. Deswegen fand ich das ganz gerecht, dass auch die Männer einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, also durch Wehrpflicht oder durch Zivildienst.
Also die Frau lässt ihren Wehrdienst zu Hause.
Sozusagen, für eine begrenzte Zeit, ja. Nein, aber das ist kein ernstzunehmender Beitrag, den ich jetzt hier leiste. Das liegt mehr als 20 Jahre zurück. Ich kann Ihnen das ehrlich gesagt nicht sagen, ob die Bedrohungslage so groß ist, dass man das reaktivieren müsste.
Man könnte ja auch andere Argumente außer der Bedrohungslage heranziehen.
Ja, also ich meine, was die Bedrohungslage angeht, da hätte ich jetzt eigentlich keine Zweifel. Denn es ist eben, wir sollten uns jedenfalls klar machen, dass uns das betrifft, was da in der Ukraine sich abspielt, und uns nicht gleichgültig sein lassen kann, und dass etwa unsere Bündnispartner im Osten, baltische Länder, Polen, die können uns dazu auch einiges sagen. Und da sind wir ja auch in der Pflicht. Jedenfalls haben wir eine Bündnisverpflichtung übernommen und können und dürfen uns da nicht einfach aus der Affäre ziehen. Nee, wir müssen das ernst nehmen, und in der Tat, ich halte die Suspension der Wehrpflicht für einen großen Fehler. Es war ein Fehler. Ich meine, ist eigentlich die Stärke von Demokratie, Fehler erstens einräumen zu können und zweitens zu korrigieren. Im politischen Raum herrscht häufig so die Auffassung vor, wenn wir mal zugeben, wir haben was falsch gemacht, wir haben was falsch eingeschätzt, dann wird uns das Zustimmung kosten. Ich sage Ihnen mal offen heraus, ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Die meisten Menschen haben doch ein ziemlich untrügliches Gefühl, was gut läuft, was weniger gut gelaufen ist. Wenn man fähig ist zur Selbstkorrektur, das ist die eigentliche Stärke der Demokratie. Unbeirrt in die Irre weiterzugehen, auch wenn etwas falsch ist, das ist das Kennzeichen autoritärer oder diktatorischer Regime. Demokratien können sich korrigieren, ja. Etwas, was nicht richtig, zumindest im Rückblick sich als falsch erweist, zu verändern. Und das, meine ich, sollten wir hier tun. Ja, für die Wehrpflicht spricht aus meiner Sicht auch, sprechen auch noch andere Gründe. Ich erinnere mich an meine eigene Zeit. Es ist eigentlich die letzte Zeit, die letzte Phase, kann ich für mich sagen, Stichwort Blase, wo man sozusagen mit Menschen, Männern wohlgemerkt, damals ausschließlich, ob das zukünftig so sein muss, darüber könnte man reden, aber jedenfalls mit anderen Männern aus unterschiedlichsten Landstrichen, sondern auch unterschiedlichsten Schichten zusammenkommt. Und ich habe das als eine wichtige Erfahrung wahrgenommen, und so haben es eigentlich auch all meine Kameraden wahrgenommen. Der Wehrdienst selbst, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, auch die Grundwehrdienstzeit nicht, aber diese Erfahrung, etwas gemeinsam meistern zu müssen und auch meistern zu können, das war eine wichtige Erfahrung. Und insofern würde ich, das ist auch, könnte ein wichtiger Faktor auch für einen Zusammenhalt sein in einer Gesellschaft, die sich eben zunehmend nicht nur individualisiert, sondern sozusagen in verschiedenen Blasen organisiert, wo man sich nicht mehr begegnet, was ich auch für ein ganz großes Manko halte.
Frau Wahlmann, Sie haben vorhin Juso-Positionen angesprochen. Eine Forderung der heutigen Jusos, ich weiß nicht, ob es zu Ihren Juso-Zeiten auch schon so war, sind paritätische Wahllisten. Auch dafür müsste man sehr wahrscheinlich das Grundgesetz ändern, zumindest wenn man die landesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung zugrunde legt. Wären Sie da für eine Grundgesetzänderung, um paritätische Wahllisten zu ermöglichen?
Ja, da habe ich durchaus Sympathien für, weil wir ja anstreben, dass das Parlament ein Abbild des Volkes ist, und das bekommen wir offensichtlich nicht hin. Wenn Sie sich jetzt die Parlamente angucken, und zwar egal welches, dann sind die Parlamente deutlich mehr männlich als weiblich und deutlich mehr alt als jung. Wir wollen aber ja natürlich, also wenn wir alles haben wollen, wollen wir nicht nur eine Geschlechterdurchmischung, wir wollen auch eine Altersdurchmischung, wir wollen sämtliche Berufe haben, alles wird man nie abbilden können. Aber das bekommen Sie halt nur dann hin, wenn Sie auch den Frauen, wenn Sie die ein bisschen pushen. Das ist da müsste man sich auch fragen, haben die Frauen es dann überhaupt nötig, gepusht zu werden, wenn sie doch die Hälfte der Macht wollen, dann müssen sie auch was dafür tun. Aber ich glaube schon, dass Frauen eher die Hälfte der Parlamente abbilden werden, wenn man da an der Stelle was tut.
Wie sähe denn dann konkret die Grundgesetzänderung aus? Also brauchen wir dann nur eine Frauenquote oder auch eine Jugendquote, eine Quote für Leute mit Migrationshintergrund? Wie viele Quoten bauen wir ein?
Also mir würde die Frauenquote sozusagen oder die Geschlechterquote, wenn man sie denn einbauen würde, reichen. In der Tat müsste man sich diese Frage stellen, dann hätte man sehr, sehr viele Quoten, weil man dann auch, wenn man Berufsgruppen und Bevölkerungslandstriche haben wir ja schon abgebildet, das haben wir also schon mal erledigt über die Landeslisten. Das würde mir ein bisschen zu weit gehen.
Aber woraus ergibt sich, aus welcher Grundgesetznorm ergibt sich, dass das Parlament die Bevölkerung abbilden
das
muss?
Das habe ich der nicht Einzelne, gesagt.
Doch, haben Sie gesagt.
Nein, ich habe gesagt, wir wollen ja, dass das...
Nee, genau, aber Sie,
ich habe nicht gesagt, dass das im Grundgesetz steht.
Aber andersrum sagt das Grundgesetz, jeder Abgeordnete ist Vertreter des gesamten deutschen Volkes. Daraus könnte man ja schließen, dass auch die 20-Jährige, die gewählt wird, eben den 80-Jährigen mitvertritt.
Ja, im Prinzip ist das natürlich das Bild, das das Grundgesetz davon hat, aber die Realität sieht anders aus. Also jeder und jede bringt das mit, einen Erfahrungsschatz, was er oder sie eben erlebt hat. Und das ist eben bei einer 20-Jährigen anders als bei einem 80-Jährigen. Das ist auch bei jemandem mit Migrationshintergrund anders als bei einem Ursprungs-Biodeutschen sozusagen. Die Perspektiven auf die Gesellschaft sind einfach bei jedem und jeder unterschiedlich. Und deswegen ist es nicht grundgesetzlich gefordert, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir ein Abbild der Gesellschaft haben, zumindest soweit es geht.
Herr Professor Hillgruber, ich meine, Frau Wahlmann hat da ja einen Punkt. Der Anteil in den Parlamenten, der Frauenanteil, ist teilweise sehr überschaubar. Es gibt Landesparlamente, wo das wirklich weit von der Repräsentanz der Bevölkerung entfernt ist und teilweise auch in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Wäre dann so eine Grundgesetzänderung für paritätische Wahllisten etwas, wofür auch Sie Sympathie hätten?
Definitiv nicht. Das Problem kriegen Sie so, also jedenfalls aus meiner Sicht, überzeugend nicht in den Griff. Sie müssen schauen, wie ist die Repräsentanz der Frauen in den politischen Parteien. Ja, und ich glaube, bei der Union etwa stellen Sie etwa ein Viertel der Parteimitglieder. Und von daher ist es nicht überraschend, wenn Sie denken, dass die Parteien Listen aufstellen, dass da eben dann auch nicht oder jedenfalls nicht wesentlich mehr Frauen vertreten sind als Mitglieder in den Parteien sind. Also Sie müssten mal aus meiner Sicht an einer anderen Stelle ansetzen. Ich trete aber auch entschieden dieser Auffassung entgegen, die Sie angedeutet haben, das Parlament müsse eben sozusagen ein spiegelbildlich die Bevölkerung wiedergeben. Das ist nicht der Repräsentationsgedanke, den Sie, Herr Müller, auch mit Recht genannt haben. Also ich habe in meinem, jetzt ich bin 60 Jahre alt, ich habe schon an einigen Wahlen teilgenommen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe Junge, ich habe Alte, ich habe Frauen, ich habe Männer gewählt. Auch Menschen mit Migrationshintergrund, es gibt ja auch sehr unterschiedliche Migrationshintergründe. Also ehrlich gesagt, ich habe doch bestimmte politische Grundüberzeugungen. Und dann frage ich mich, wer vertritt diese politischen Grundüberzeugungen? Das ist jedenfalls meine Herangehensweise. Und dann kommt es mir ehrlich gesagt nicht drauf an, welches Geschlecht die betreffende Person hat. Es kommt mir auch nicht drauf an, welche Herkunft sie hat. Sondern ob sie hic et nunc sozusagen die Grundüberzeugungen, die ich habe, teilt und dafür dann auch sich politisch einsetzen wird. Aber vielleicht habe ich da eine altbackene Vorstellung. Aber jetzt, was ist das meine Vorstellung? Und ich kann Ihnen nur sagen, meiner Frau geht es nicht anders. Meine Frau hat für Männer, für Frauen, für Menschen mit Migrationshintergrund und ohnehin mit Migrationshintergrund gestimmt. Uns ging es immer um die politische Grundüberzeugung, von der wir unsere Wahlentscheidung abhängig gemacht haben. Nein, ich hielte das für einen Irrweg und Sie haben ja angedeutet, ich meine, schon die Tatsache, dass man jetzt nur über Frauenanteil redet. Also mir hat man vor kurzem versucht beizubringen, es gäbe mehr als zwei Geschlechter. Dann müssen Sie mindestens ein drittes Geschlecht. Und die Frage ist, welches Quantum wollen Sie für ein drittes Geschlecht vorhalten auf einer Liste? Ja, also ein simples Reißverschlussverfahren könnte dann nicht die Lösung sein. Es gibt andere Dinge, die mindestens so stark Ihre Identität prägen als das Geschlecht. Sie haben ja Beispiele wie den Migrationshintergrund genannt, vielleicht religiöse Überzeugungen. Wollen Sie im Ernst das abbilden? In welcher Form? Nein, wir müssen daran festhalten, das ist ein elementarer Fortschritt gewesen. Wir sollten nicht wieder zurück zu neuen Formen von Ständestaatlichkeit, sondern Jeder ist dasselbe moralische und politische Subjekt und jeder Gewählte, jeder Abgeordnete vertritt das ganze Volk. Daran sollten wir unbedingt festhalten. Wer das aufschnürt unter den Vorzeichen einer Identitätspolitik, der macht die Rolle rückwärts.
Und jeder hat das Recht zu reden, auch hier im Saal. Also eine gute Gelegenheit, mal das Mikro wandern zu lassen, wenn es Fragen, Anmerkungen gibt.
Genau, wir haben zwei Mikros im Saal. Wichtig ist, dass Sie bitte immer warten, bis das Mikro bei Ihnen ist und dann direkt ins Mikro sprechen, damit wir das auch auf der Tonspur haben. Gerne jetzt die erste Frage.
Ja, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Meine Frage richtet sich in erster Linie an Frau Dr. Wahlmann als Frau in dieser Runde. Und zwar sehen wir ja bei aufstrebenden extremistischen Kräften weltweit auch einen Rückgang an reproduktiven Rechten für die Frauen. Und Frankreich ist jetzt den Weg gegangen und hat das Recht auf einen selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch in das Grundgesetz geschrieben. Und mich würde mal interessieren, was Sie von diesem Weg halten. Ist das notwendig und ist das ein denkbarer Weg auch in Deutschland?
Ja, das wird wahrscheinlich gleich auch eine schöne Kontroverse auslösen. Das finde ich gut. Ja, ich finde, das ist ein guter Weg und das ist, passt auch ein bisschen in die Diskussion um den Paragraphen 218, ob man den aus dem Strafgesetzbuch nehmen sollte oder nicht. Das befürworte ich. Ich bin nach wie vor dafür, dass man eine Beratungspflicht erhält, aber das Ganze muss deswegen nicht strafbewehrt sein. Von daher würde ich sagen, ja. Und ich warte jetzt auf Widerspruch.
Herr Professor Hillgruber, ich glaube, das ging an Sie.
Muss ich nicht dreimal binden lassen.
Also schon das Label reproduktive Rechte, die gibt es natürlich. Aber das scheint mir schon sprachlich einigermaßen verdreht zu sein, den Schwangerschaftsabbruch, der ein Vorgang der Destruktion ist, ja, als reproduktives Recht ausflaggen zu wollen. Aber in der Sache, nein, das geht überhaupt nicht. Das hat unser Verfassungsgericht auch klar entschieden. Auch dem ungeborenen Menschen kommt bereits Würde zu und ein Lebensrecht, das auch nicht abgestuft ist, wie jetzt die Kommission behauptet hat, sondern von Anfang an das volle Lebensrecht. Unser Grundgesetz ist gerade an diesen entscheidenden Stellen maximal inklusiv. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt die Würde ausnahmslos jedes Menschen ist unantastbar. Das war die Antwort, die man 1949 auf die NS-Gewalt und Willkürherrschaft gab. Jeder hat das Recht auf Leben, ausnahmslos jeder hat das Recht auf Leben. Das gilt für Menschen mit Migrationshintergrund, das gilt für Alte, für Junge und es gilt auch für Ungeborene. So hat es unser Verfassungsgericht zutreffend entschieden. Und wenn das so ist, wenn also der Ungeborene, der Mensch in seinem frühesten Entwicklungsstadium eben auch schon Person ist, Träger dieser fundamentalen Statusrechte, dann kann seine Tötung immer nur im Ausnahmefall erlaubt sein, dann kann sie nicht generell erlaubt werden. Es wäre also ein fundamentaler Angriff auf zentralste Aussagen unserer Verfassung. Ich kann niemandem empfehlen, diesen Angriff zu starten und darauf zu spekulieren, dass das Verfassungsgericht seine Rechtsprechung in veränderter Zusammensetzung ändern könnte. Ausgeschlossen ist das nicht, aber ich finde nicht sehr wahrscheinlich, weil die gesamte Grundrechtsentwicklung unter dem Grundgesetz durch beständige Ausdehnung von Grundrechtsberechtigung gekennzeichnet worden ist. Können Sie sich im Ernst vorstellen, dass das Verfassungsgericht sagt, ach, da haben wir uns geirrt, hat doch noch keine Würde und kein Lebensrecht. Diese Rolle rückwärts kann es nicht geben und es wird sie nicht geben.
Frau Wahlmann, bis zu welcher Woche würden Sie sagen, ist mit der jetzigen Verfassungslage, also ohne so eine Änderung wie in Frankreich, das würde sicherlich die verfassungsrechtliche Bewertung verändern, denn dann das Recht auf Abtreibung vorzuziehen, also wo geht es dann der Menschenwürde vor?
Also ich würde schon, ohne das jetzt abschließend geprüft zu haben, ich bin da keine absolute Expertin für dieses Thema, aber bis zur 12. Woche würde ich so lassen, wie es bislang ist. Das ist ja auch unter erleichterten Voraussetzungen jetzt möglich. Mir geht es insbesondere darum, das nicht mehr strafbar sein zu lassen für die Frau, weil ich diese Tatbestandslösung doch ein bisschen merkwürdig finde, die man da gefunden hat. Und ich aus meiner Sicht ist das nichts, was strafwürdig sein muss. sodass ich mich dann aber eher beim Paragraphen 218 befinde als im Grundgesetz.
Aber halten Sie es für möglich, dass das Verfassungsgericht seine Rechtsprechung ändert? Das, im Grundgesetz steht ja Leben, jeder, also steht ja nichts Explizites vom ungeborenen Leben. Das heißt, das ist ja Verfassungsrechtsprechung, Herr Gruber hat es angedeutet. Er hält es für ausgeschlossen. Was meinen Sie?
Also ich bin ja nun wirklich keine, die jetzt das Bundesverfassungsgericht irgendwie kritisieren.
Aber Sie sind ja auch an der Richterwahl mittelbar beteiligt, über die Partei, über Gremien.
Also ich kann da wirklich keine Prognose wagen. Und wenn Herr Hillgruber sagt, jeder kann immer für sich in Anspruch nehmen, klüger geworden zu sein, mag das ja auch auf andere zutreffen.
Ja, man hat eben gemerkt, die erste Publikumsfrage war ein Volltreffer, hat direkt zu einer Kontroverse hier geführt. Das ist natürlich jetzt ein hoher Maßstab, aber wir wollen natürlich noch weitere Fragen auch mit in die Sendung nehmen. Wo gibt es noch Fragen im Publikum?
Ja, vielen Dank. Sie hatten es schon angedeutet, gerade in jüngster Zeit, Stichwort Corona-Krise, Stichwort Klimawandel, hat ja die Jugend oder ist die Jugend mit diversen Problemen konfrontiert, die sie insbesondere betreffen. Und gerade Kinder haben auch in der Corona-Zeit unter den Schulschließungen eben besonders gelitten. Die Frage, die sich daran anschließt, benachteiligt das Grundgesetz möglicherweise die Jugend oder berücksichtigt sie das Grundgesetz die Jugend nicht hinreichend? Und wie, wenn ja, ist das dann wiederum mit weiteren Regelungen im Grundgesetz wie der Schuldenbremse oder einer Wehrpflicht eigentlich vereinbar? Und müsste nicht im Grundgesetz möglicherweise die Jugend und auch die Kinder mehr Berücksichtigung finden? Danke.
Da gibt es ja verschiedene Vorschläge, die ich vielleicht direkt auch mal an Herrn Professor Hillgruber, damit wir mal so ein bisschen den Wechsel auch bei den Fragen drin haben, richten will. Ein Vorschlag, um mehr Kinder und Jugendliche abzubilden, sind eigene Kinderrechte im Grundgesetz. Ein anderer Vorschlag ist Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Was halten Sie von solchen Ideen?
Das sind die Dauerbrenner, die mich nicht überzeugen. Wir brauchen keine besonderen Kinderrechte, wir brauchen keine Frauenrechte, wir brauchen keine Migrantenrechte. Wir haben Grundrechte und Menschenrechte, Rechte, auf die sich jedermann berufen kann. Das ist das Wertvolle und das schließt ja die Berechtigung all dieser Gruppen ein. Also das brauchen wir nicht, das Wahlalter jetzt beliebig nach unten zu drücken. Was soll das bringen? Eine Umfrage hat gerade gezeigt, dass die jungen Leute im Augenblick offenbar besonders in erschreckend hoher Zahl der AfD auf den Leim gehen. Ja, wenn sie das vorantreiben wollen, dann senken sie das Wahlalter ab. Das ist doch Schmarrn. Das eigentliche Problem ist doch Folgendes. Die jungen Leute, wir haben eine Alterspyramide, die ihr Problem ist. Ja, wir haben eben viel mehr ältere Leute, die eben auch den größten Teil der Wählerschaft ausmachen. Und deswegen, wenn es spezifische Interessen von Jugendlichen und jungen Wählern gibt, dann finden die möglicherweise nicht den Widerhall, den sie verdienen würden. Das ist ein Riesenproblem. Aber wie wollen Sie das in den Griff kriegen? Wollen Sie am Ende sagen, mit 80 verlierst du das Wahlrecht? Also das sind ja alles so Dinge, die wir im Grunde nicht, da können wir nicht wirklich dran gehen, das können wir nicht wirklich steuern. Ich meine, unser Verfassungsgericht hat ja sozusagen versucht, auch grundrechtlich da, jetzt nicht beim Wahlrecht, aber grundrechtlich nahezulegen und sagen, wir müssen sozusagen auch Freiheit sozusagen generationengerecht, Freiheitschancen verteilen. Da ist was dran. Beim Wahlrecht ist es im Grunde furchtbar schwierig. Da können wir eigentlich keine größeren Veränderungen vornehmen, wenn wir nicht im Grunde Demokratie in Frage stellen wollen. Ich glaube auch nicht, das ist nicht das Problem. Sie haben gesagt, Klima richtig, das ist natürlich vor allem für die Generation, für die junge Generation noch das besonders wichtiges Thema. Ist für uns alle wichtig, aber für die besonders wichtig. Aber Sie haben jetzt auch gesehen, denken Sie an diesen Fall vor dem EGMR, Schweizer Seniorinnen haben ein Urteil des EGMR erstritten. Also vielleicht haben Sie auch Ihre Großeltern und vielleicht sogar Ihre Eltern mit im Boot, wenn Sie sich für diese Dinge engagieren. Insofern wäre ich auch da nicht so skeptisch. Jedenfalls gerade Großeltern haben ihre Enkel im Blick und wollen eigentlich, dass sie auch eine gute Zukunft haben.
Frau Wahlmann, Herr Hillgruber kann Kinderrechten im Grundgesetz nichts abgewinnen. Auch Absenkung des Wahlalters lehnt er ab. Sehen Sie das genauso?
Nein, das sehe ich nicht genauso. Also ist von daher sollten wir noch mehr Publikumsfragen gleich erörtern. Das wird immer spannender. Wir haben in Niedersachsen das Wahlalter 16 bei den Kommunalwahlen schon seit einiger Zeit. Wir haben nicht festgestellt, dass es dadurch irgendwie seltsame Zustände gegeben hätte. Von daher habe ich den Eindruck, dass auch 16-Jährige und 17-Jährige schon sehr gut mit der Verantwortung umgehen können. Denn das ist ja immer der große Vorwurf oder die Frage, weiß man denn mit 16 oder mit 17 überhaupt schon, was man da tut? Und ich habe den Eindruck, dass das bei den Kommunalwahlen zumindest sehr gut geklappt hat. Und ich habe auch den Eindruck, dass gerade Jugendliche, das
gut hat man, geklappt hat, heißt auch, die wählen meistens
nein, das,
SPD?
Nein, oder? Nein, das meine ich gar nicht, dass die auch demokratische Parteien gewählt haben, dass sie sich sehr aktiv beteiligt haben und dann natürlich das wählen, was sie am besten finden. Das ist ja auch genau richtig. Und man hat bei der Fridays for Future Bewegung zum Beispiel gesehen, dass die junge Generation politisch sehr interessiert ist und sich auch einbringen möchte. Von daher glaube ich, dass das auch der richtige Weg ist, dass auch bei der Europawahl jetzt schon 16-Jährige wählen dürfen.
Gut, ich glaube, wir haben noch weitere Fragen.
Danke sehr. Ich habe neulich gelesen, dass der Verfassungsschutz in der letzten Zeit den Begriff Extremismus gewissermaßen neu definiert hat, um die Hürde für Beobachtung der Verdachtsfälle zu senken. Inwieweit stimmt diese Information und was ist die rechtliche Definition vom Extremismus? Danke.
Das ist eine sehr grundlegende Frage. Frau Wahlmann, wollen Sie beginnen?
Ich kann da ehrlich gesagt gar nichts Verbindliches zu sagen, weil das bei uns die Innenministerin macht. Und bevor ich jetzt falsche Definitionen in die Welt setze, würde ich mich da gerne vornehm zurückhalten.
Herr Professor Hillgruber, können Sie aushelfen?
Also genau ehrlich gesagt nicht. Es würde mich auch wundern, Sie haben keine Definitionskompetenz des Verfassungsschutzes, jedenfalls nie eine abschließende. Wir müssen uns orientieren in dem, was das Grundgesetz uns anbietet. Und da geht es um den Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung von 2017, das ist der Teil der Entscheidung, den ich gut und richtig finde, nur das ist zu unbedeutend, um verboten zu werden, das kritisiere ich. Aber es hat zu Recht jetzt mal die Dinge, gewisse Flurbereinigung vorgenommen und auf absolute Essentials sich konzentriert. Also Demokratie steht nicht zur Disposition, Rechtsstaat, Gewaltverbot, gerichtliche Kontrolle und natürlich die Garantie der Menschenwürde. Und wer daran will, also an das Tafelsilber der Verfassung, der ist extremistisch. Alles, was im Vorfeld dessen liegt, also wer Dinge ändern will, die ich jetzt vielleicht gar nicht ändern wollte, aber andere ändern wollen, das ist ja vorausgesetzt, man schwört der Gewalt ab, ein legitimes Ziel. Ja, man kann auf weitreichende Verfassungsänderungen hin politisch hinarbeiten. Das ist völlig erlaubt, sofern eben die Grenzen des 79.3 da nicht überschritten werden. Insofern wäre ich, ohne jetzt genau die Begrifflichkeit, jetzt die neue Begrifflichkeit, wie Sie sagen, des Verfassungsschutzes zu kennen, grundsätzlich etwas skeptisch. Also man kann nicht beliebig sozusagen die Schwelle vorverlagern, ab der man jemanden jetzt auch dann beobachten will mit Blick auf etwaige Einsatznachrichten dienstlicher Mittel oder später gar der Einleitung eines Parteiverbots. Also das steht nicht zur Disposition des Verfassungsschutzes, da neue Maßstäbe zu kreieren und die Schwelle abzusenken. Also ich müsste mir jetzt die Definition aber genau ansehen, um Ihnen darauf zu antworten, ob ich das jetzt für problematisch halte oder nur für eine neue Umschreibung eines alten anerkannt.
Ich meine, auch der Extremismus, also Begriff ist nicht so neu, höchstens diese neuen Formen Delegitimierung des Staates, das Auffüllen dieses Begriffs, der natürlich auch ein politischer Kampfbegriff ist, um den Gegner womöglich zu klassifizieren, aber ist ja auch nicht strafbar. Extremismus ist ja kein Straftatbestand, Verfassungsschutztatbestand, gegen den man auch vorgehen kann unter Umständen, gegen die Einstufung.
Ja. Aber auch da geht es um Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist der Terminus technicus der Verfassungsschutzgesetze. Und an dem sollten wir uns auch orientieren, daran sollten wir uns festhalten. daran sollten wir festhalten. Ja.
Ich versuche vielleicht mal etwas aufzugreifen, was hier in Hamburg ja auch gerade in den letzten Wochen eine starke Rolle gespielt hat. Wir hatten hier eine Demonstration von Menschen, die ein Kalifat gefordert haben. Muss das der Rechtsstaat aushalten, Frau Wahlmann?
So wie wir den Rechtsstaat im Moment leben und das Grundgesetz leben, ja. Das ist natürlich echt sehr unangenehm. Also das ist im Prinzip, sind das Menschen, die unseren Staat abschaffen wollen und einen anderen Staat errichten wollen. Aber nach dem, was wir auch eben diskutiert haben, geht die Meinungsfreiheit sehr weit. Wenn es dann irgendwann Bestrebungen gibt, also konkretisiertere Bestrebungen, den Staat tatsächlich anzugreifen, dann erreicht das auch die Schwelle der Strafbarkeit. Also dann können wir einschreiten. Aber erstmal, das hatten wir eben auch festgestellt, darf man sagen, was man möchte, auch wenn man sagt, wir wollen diesen Staat abschaffen.
Herr Professor Hillgruber, würden Sie das auch so sehen? Muss der Staat aushalten, dass hier Menschen auf der Straße herumlaufen und ein Kalifat wollen?
Ja, also wir haben über die Meinungsfreiheit, die Reichweite der Meinungsfreiheit gesprochen. Werteloyalität zum Grundgesetz ist nicht vorgeschrieben. Aber da schien, da stehen natürlich auch Vereinigungen. Da muss man sich anschauen, ob nicht auch dann der Anlass besteht, über ein Vereinsverbot nachzudenken. Soweit es um einen religiösen Verein geht, muss man auch fragen, wo da die Grenzen verlaufen. Unser Verfassungsgericht hat gesagt schon, dass natürlich nicht nur unsere Rechtsordnung im Allgemeinen eine Grenze ist, sondern natürlich auch die grundlegenden Aussagen zum Religionsverfassungsrecht oder Staatskirchenrecht. Wer hier also einen Gottesstaat errichten, wer will die säkulare Staatlichkeit beseitigen will, der ist auf einem Trip, der unter dem Grundgesetz nicht realisiert werden kann und sogar uns herausfordert, dagegen einzuschreiten. Also wir müssen uns genau anschauen, was sind erlaubte Meinungsäußerungen Einzelner, was ist eine Vereinsbetätigung, die wir möglicherweise nicht dulden müssen und so weiter. Religionsgemeinschaften im Hintergrund stehen, müssen wir uns auch anschauen, ob die nicht die Grenzen dessen, was unser Religionsverfassungsrecht vorschreibt, überschreiten.
Also ich möchte noch mal kurz klarstellen, dass ich das auf gar keinen Fall billige. Nicht, dass das hier falsch im Raum steht. Das war nur vor dem Hintergrund dessen, was wir eben als Meinungsfreiheit diskutiert hatten. Wenn man das nicht wollen würde, dann müsste man irgendwie mal prüfen, ob man einen entsprechenden Straftatbestand einführen könnte. Also wer es unternimmt, meinetwegen die Abschaffung der Bundesrepublik Deutschland zu fordern, wird mit Freiheitsstrafe von XY bestraft. Ob das aber verfassungsrechtlich zulässig wäre und mit Artikel 5 zum Beispiel vereinbar wäre, das müsste dann die Rechtswissenschaft, die Verfassungswissenschaft prüfen.
Sie merken, die Publikumsfragen bringen wirklich viele spannende Impulse. Wir können, denke ich, noch so zwei oder drei Fragen mitnehmen. Jetzt hier vielleicht mal die Damen in der Mitte.
Ja, ich würde noch mal auf den Zug aufspringen mit der Frage, welche Vorschriften vielleicht ins Grundgesetz eingeführt werden könnten. Vielleicht weniger explosiv, aber es wird ja auch diskutiert, inwieweit wir das Bundesverfassungsgericht tatsächlich schützen können vor Änderungen, weil gerade die meisten Regelungen im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, die mit einfacher Mehrheit geändert werden können, festgeschrieben sind. Und da wollte ich fragen, wie Sie die Diskussion momentan um die Änderung und die Einführung von bestimmten Vorschriften ins Grundgesetz bewerten.
Darf ich direkt? Ich bin ja Vorsitzende im Moment der Justizministerinnen- und Ministerkonferenz und da wird es gerade ganz heiß diskutiert. Wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt aus Expertinnen aus allen Ländern, die sich damit befasst haben und schon ein Papier vorbereitet haben, was wir jetzt im Juni wohl beschließen werden, indem wir eine, wie wir finden, sinnvolle Absicherung des Bundesverfassungsgerichts vorsehen. Ich kann das aber noch nicht abschließend sagen, weil das noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist und wir noch ein bisschen diskutieren müssen. Aber es wird mit Sicherheit darauf hinauslaufen, dass wir mehr im Grundgesetz selbst absichern wollen, was bislang nur einfach gesetzlich geregelt ist.
Was man dann aber auch natürlich nicht mehr ändern kann, Herr Hilgruber.
Das ist so, ja, das ist so.
Ja, offen gesagt, auch das trifft sich gut. Auch das sehe ich außerordentlich kritisch. Wir müssen doch mal die Kirche im Dorf lassen. Die Institution des Verfassungsgerichts ist verfassungsrechtlich abgesichert, Artikel 92. Die allerwichtigsten Entscheidungsverfahren sind abgesichert, Artikel 93, Artikel 100. Abgesichert ist die Unabhängigkeit der Richter. 97 Grundgesetz gilt auch für die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts. Also worüber reden wir bitte? Wollen wir wirklich die Amtszeit, die gegenwärtig bei 12 Jahren liegt, die aber auch schon mal anders war, bei 8 Jahren, ist das ein Thema, was wir verfassungsrechtlich festschreiben wollen? Oder sollte das nicht auch künftig einfach gesetzlich änderbar sein, ohne dass ich mich jetzt für eine Änderung aussprechen würde? Aber 12 Jahre sind immerhin eine lange Zeit, 3 Legislaturperioden. Wem das zu lang ist, das kann man ja vielleicht auch vertreten, könnte vielleicht 8 Jahre, der ist doch noch kein Verfassungsfeind. Die Einteilung in 2 Senate, kein einziges Landesverfassungsgericht weist diese Struktur auf. Vielleicht hat sie sich bewährt, ich will sie gar nicht abschaffen, aber ist sie so heilig, dass wir sie in die Verfassung schreiben müssen? Das überzeugt mich alles nicht. Und das Letzte, das wäre nun absoluter Rohrkrepierer, ist die Geschichte mit der Wahl. Wir haben, was ich völlig richtig finde, sehr kluge Regelung im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, dass die Richterinnen und Richter mit 2/3 Mehrheit gewählt werden in Bundestag und Bundesrat, je zur Hälfte, das wissen Sie ja alles. Wenn wir das jetzt festschreiben würden, und wir, jetzt nehmen wir mal dieses Szenario, was ich gar nicht für so wahnsinnig realistisch halte. Also eine extremistische Partei wird sehr stark, hat nicht nur 1/4, sondern irgendwann sogar 1/3 der Stimmen bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag, kann es auf sich vereinigen. Ja, dann hat diese Partei die Möglichkeit, Verfassungsrichterwahlen zu verhindern. Da sucht man dann schon wieder nach Ersatzlösungen, die auch hochproblematisch sind. Am Ende soll der Bundesrat oder gar der Bundespräsident dann ersatzweise die Wahl vornehmen. Das ist doch alles obskur. Nein, wenn es wirklich so schlimm käme, ich sehe es nicht, wäre es ja vielleicht noch eine Option, mit einfacher Mehrheit im Deutschen Bundestag auch dieses Quorum auf eine einfache Mehrheit abzusenken, um einer stark, aber zum Glück noch nicht mehrheitsfähig gewordenen extremistischen Partei an dieser Stelle sozusagen die Spitze zu nehmen.
Und wenn sie mehrheitsfähig ist, ist sowieso alles
vorbei. Dann ist sowieso alles vorbei. Ja, also eben in anderen Worten, ich habe den Eindruck, das ist schon ein erster Erfolg dieser Extremisten. Die sind hysterisch, ständig hysterisch, und die selbsternannte Mitte dieser Gesellschaft hat sich von dieser Hysterie selbst anstecken lassen, einschließlich von Teilen des Verfassungsgerichts und ehemaliger Verfassungsrichter. Und da wird ein wilder Aktionismus propagiert. Wir sollten uns sehr gründlich überlegen, was wir da machen. Ein letzter Punkt noch. Es wird ja auch diskutiert, den 31 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, insbesondere den Absatz 1, Bindungswirkung der Entscheidungen des Verfassungsgerichts aufzunehmen. Ich sag mal, all diejenigen, die hier gerne reproduktive Rechte aufnehmen wollen, die also über die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts zu 218 hinausgehen wollen, die sollten sich das ganz genau überlegen. Im Augenblick haben wir kein Normwiederholungsverbot, haben wir nicht für den Gesetzgeber, weil 31.1 eben nur einfaches Recht ist, einfaches Gesetz ist. Wenn Sie das verfassungsrechtlich festschreiben, einschließlich der vom Bundesverfassungsgericht ja angenommenen Erstreckung der Bindungswirkung auch auf die tragenden Entscheidungsgründe, dann könnten Sie gar keine Reform zu 218 aussetzen. Also ich glaube, das ist alles aber nicht durchdacht.
Frau Wahlmann, ist das Verfassungsgericht an Ihren Beratungen beteiligt gewesen? Da gibt es ja auch starke Strömungen. Herr Höhlgruber hat es angedeutet, das Gericht selbst sich besser zu schützen. Die wurden eingebunden, nehme ich an, mehr oder weniger.
Also es war eine Arbeitsgruppe, die Länder eingesetzt haben, und da wurden Experten zu Rate gezogen.
Frau Wahlmann, jetzt arbeiten ja die Länder da schon ziemlich lange dran, also gerade auch die Justizministerkonferenz. Und es wurde, wie ich das vernommen habe, da auch schon dran gearbeitet, auch schon im vergangenen Jahr, sehr ruhig, sehr strukturiert. Und dann haben Parteifreunde von Ihnen aus der Bundestagsfraktion im Januar flockige Aussagen gegenüber einer Zeitung getroffen, zusammen mit Kollegen von der FDP. Und dann kam die Debatte so richtig in Fahrt, hatte dann aber erstmal zur Konsequenz, dass die Union nicht mehr mitmachen wollte und auch die Grünen irritiert waren. Haben Sie sich da über Ihre Parteifreunde geärgert?
Naja, erstmal will ich klarstellen, die Diskussion läuft seit November letzten Jahres. Also da haben wir diese Arbeitsgruppe eingesetzt, und da haben wir angefangen, das zu erarbeiten. Das gibt es immer mal wieder, dass einer vorprescht, weil er meint, er hat eine gute Idee.
Haben Sie mit denen gesprochen?
Ich weiß jetzt nicht, wen Sie konkret vor Augen haben, aber ich habe das jedenfalls nicht irgendwie breit diskutiert.
Okay. Also das mit den Publikumsfragen hat gut funktioniert. Wir machen weiter.
Dankeschön. Ich habe eine Frage über eine Thematik, die ich jetzt nicht so als aktuell empfinde, aber es mich, interessiert mich einfach, was Sie dazu sagen. Im Moment gibt es ja noch den Rassebegriff im Grundgesetz, so historisch bedingt. Und es ist ja so ein bisschen umstritten, ob das so sinnvoll ist oder so bleiben soll oder angemessen ist. Haben Sie dazu eine Meinung? Das würde mich mal interessieren.
Ja, das würde mich auch interessieren. Da hat nämlich auch die Ampel eine spannende Kehrtwende gemacht, ne, Frau Wahlmann? Also am Anfang, als die Wahl...
Ich bin nicht Mitglied der Ampelkoalition.
Aber Ihre Partei.
Ja, aber das ist immer ein bisschen einfach, alle in einen Sack zu stecken.
Ja, aber Sie haben ja bestimmt trotzdem eine Meinung und die ist ja interessant. Zu Beginn der Wahlperiode war es so, dass die Ampel gesagt hat, der Begriff Rasse soll raus und jetzt wurde bekannt, der soll doch drin bleiben. Vielleicht können Sie es uns erklären? Wie kam das?
Das kann ich überhaupt nicht erklären, weil ich da überhaupt gar keine Einblicke habe, was in dieser Bundestagsfraktion vor sich geht. Das ist tatsächlich so. Ich kann aber meine Meinung dazu sagen und ich habe persönlich nicht so ein riesiges Problem mit dem Rassebegriff, auch noch nie gehabt. Ich verstehe, dass man sich daran stößt, weil man der Auffassung ist zum Teil, dass das ein Begriff aus dem Nationalsozialismus sein könnte. Aber man wird irgendeine Kategorie oder eine Bezeichnung finden müssen, wenn man gegen rassistische Bestrebungen vorgehen will. Und rassistisch könnte man dann ja auch nicht mehr sagen, weil ja auch Rasse mit drin ist. Von daher vermute ich, dass man einfach keinen vernünftigen Begriff dafür findet, keinen Ersatzbegriff. Und ich glaube auch, dass es Augenwischerei wäre, einfach nur einen Begriff durch einen anderen zu ersetzen. Von daher habe ich nicht so ein riesiges Problem damit.
Also Einigkeit, Herr Hilgruber, oder?
Genau. Ausnahmsweise. Ich will nicht sagen unverhofft, aber ja, einmal Einigkeit, denn dieser Begriff, gerade auch in seiner Anstößigkeit, sagt ja genau, was es auf keinen Fall geben darf. Niemand darf wegen der Rasse, vielleicht auch vermeintlicher Zuschreibung einer Rasse, das können Sie ja auch entsprechend lesen, so ist es ja gemeint, benachteiligt werden. Das sind ja verpönte Merkmale und das verpönte Differenzierungsmerkmal darf auch einen anstößigen Namen tragen, weil es eben gerade keine Differenzierung erlaubt. Also ich habe aber kein Problem damit. Es bringt klar, vielleicht viel klarer als irgendwelche verdrucksten Formulierungen zum Ausdruck, was unter gar keinen Umständen sein darf.
Eine Zuschauerfrage können wir noch machen. Hier vorne.
Ja, vielen Dank. Wenn ich jetzt so die Diskussion und auch die Fragen aus dem Publikum Revue passieren lasse, würde ich sagen, zu dem Gros der Fragen, Herr Hilgruber, haben Sie eine recht klassisch konservative Position vertreten. Also Schuldenbremse, Wehrpflicht, Abtreibung. Und überraschen Sie uns, bei welcher Position würden Sie sagen, haben Sie eine linke, sehr progressive Position? So zum Abschluss.
Da bin ich auch mal gespannt.
Mit dieser Frage bringen Sie mich wirklich in Schwierigkeiten. Nein, also wirklich links ist vielleicht schwierig, wenngleich ich also den Begriff der Solidarität jetzt vielleicht eher etwas christlich grundiert durchaus etwas abgewinnen kann. Ich bin auch in mancherlei Hinsicht, das wird Sie vielleicht überraschen, wirklich liberal. Zum Beispiel, was die Auffassungen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Ja, ich unterziehe die keinem Gesinnungstest. Ich freue mich, wenn ich mit denen kontrovers diskutieren kann. Also ich glaube, es steckt auch noch, auch wenn ich das hier nicht so richtig vorführen konnte, es steckt auch noch was Liberales in mir, was dezidiert Linkes. Nee, ich glaube nicht. Das mag auch mit meiner Sozialisierung zusammenhängen, also nicht nur was das Elternhaus angeht, sondern Schule. Als junger Mann oder als Schüler rebelliert man gegen seine Lehrer. Meine Lehrer waren alle links. Von daher habe ich sozusagen mich anders abgearbeitet als vielleicht manche andere. Also wirklich was dezidiert Linkes kann ich Ihnen fürchte ich wirklich nicht anbieten. Aber ich müsste nochmal drüber nachdenken, vielleicht fällt mir im Nachgang noch was ein.
Es sind ja auch Etikette, die sich womöglich ändern. Also was Linke mal vertreten haben, ist heute vielleicht auch mal rechts. und einige Linke die Regierungsverantwortung übernommen haben, erkennt man vielleicht gar nicht wieder. Trotzdem würden sie sich vielleicht noch links nennen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Wobei auch mit Kehrtwenden, das ist ja okay, ne? Manchmal ist es nur überraschend, wie mit welchem Schaum vor dem Mund das geschieht. Also wenn aus Radikalpazifisten dann die Verfechter des ukrainischen Siegfriedens über Nacht werden, ja, und nur die Haarpracht nicht unter den aufgesetzten Stahlhelm passt. Was mich daran stört, ist nicht die Änderung der Position, das ist völlig okay, sondern die Selbstgewissheit, die war damals da und die ist heute da. Meine Haltung zu dieser Frage ist die einzig moralisch vertretbare. Das finde ich schwierig.
Frau Wahlmann, wo sind Sie konservativ?
Also das ist ja alles eine Frage der Perspektive. Heute habe ich den Eindruck, dass ich nicht sonderlich konservativ bin. In Niedersachsen bin ich eher als Konservative in der SPD bekannt. Von daher weiß ich ja nicht, wo ich mich da einsortieren will. Jeder meint ja auch immer, er oder sie ist in der Mitte. Das würde ich eigentlich für mich so vertreten. Also ich habe durchaus feste Meinungen zu Straftaten, zum Strafrecht. Ich bin aber auch Strafrichterin, deswegen ist das vielleicht liegt das in der Natur der Sache. Nö, ansonsten fühle ich mich ganz wohl in der Mitte.
Waren Sie bei der Cannabis-Legalisierung konservativ?
Was heißt konservativ? Ich habe davor gewarnt, das zu legalisieren, weil ich eben gerade aus meiner Perspektive als Strafrichterin die Erfahrung gemacht habe, dass es viele, viele Menschen gibt, die zu früh zu viel Cannabis konsumiert haben und dadurch drogeninduzierte Psychosen entwickelt haben. Darum habe ich immer davor gewarnt, zu suggerieren, nur weil es jetzt legal ist, ist es auch ungefährlich. Also wenn man so etwas machen will, dann muss man das deutlich besser mit Jugendschutzmaßnahmen begleiten, als es im Moment der Fall ist.
Als Norddeutscher weiß ich, dass es sich immer lohnt, in den Norden zu fahren. Heute hat es sich ganz besonders gelohnt. Das war wirklich sehr spannend, sehr gute Fragen. Eine ganz tolle Runde, fand ich. Ganz herzlichen Dank.
Auch von mir ein großes Dankeschön. Bleiben Sie Einspruch treu. Und wenn Sie Einspruch kennenlernen wollen, dann haben Sie dafür auch eine Möglichkeit. Und zwar gibt es auf Ihren Plätzen einen Flyer und die Hörer zu Hause können auch davon profitieren. Es gibt nämlich in diesem Monat das große Grundgesetz-Quiz von FAZ Einspruch. Unter faz.net/einspruch-quiz können Sie 3 Fragen zum Grundgesetz beantworten. Ich bin mir zumindest hier in der Runde ganz sicher, dass sehr, sehr viele von Ihnen das ohne weiteres sofort hinbekommen, diese Fragen zu beantworten. Jeder, der teilnimmt, bekommt 4 Wochen FAZ Einspruch kostenlos als Abo. Und es wird verlost 3x2 Hotelübernachtungen zum Podcast mit Publikum im November in Berlin. Da geht es dann weiter mit einem Publikumspodcast. Ansonsten natürlich jede Woche überall, wo es Podcasts gibt, mit dem FAZ-Einspruch-Podcast. Vielen Dank, dass wir heute hier zu Gast sein durften.